Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori und heute heißt unser Thema Von der Entzündung bis zur Zyste – Erkrankungen der Eierstöcke. Es beginnt mit der Pubertät und endet mit der Menopause. In den beiden Eierstöcken einer Frau reift in der Regel jeden Monat ein Ei heran, das dann zur Befruchtung in den Eileiter entlassen wird. Außerdem produzieren die Eierstöcke die Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron. Sie beeinflussen den Menstruationszyklus und andere Prozesse im Körper der Frau. Verschiedene Krankheiten können die Funktion der Eierstöcke allerdings stören. Sie können entzündet sein, Zysten können sich bilden und auch Endometriose, Eierstockkrebs und eine Ovarialvenenthrombose zählen zu den Erkrankungen der Eierstöcke. Einige bleiben unbemerkt. Manche sind der Grund dafür, dass eine Frau nicht schwanger werden kann. Und dann gibt es Erkrankungen der Eierstöcke, die lebensgefährlich sind. Wie erkennt man diese verschiedenen Erkrankungen und welche Behandlungs- und Vorbeugungsmöglichkeiten gibt es? Über diese und andere Fragen möchten wir heute in der Sprechstunde sprechen. Unser Thema lautet Von der Entzündung bis zur Zyste – Erkrankungen der Eierstöcke. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten beschäftigen wir uns dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin mit dem Fasten. Eine aktuelle Studie entzaubert diese beliebte Methode zum Gewichtabnehmen. Wir ordnen ein. Was kann man durch Fasten erreichen und was nicht? Und wir schauen auf Antibiotika. Wichtige Medikamente, die leider immer häufiger nicht mehr wirken. Wie kann das verhindert werden? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch schreiben, eine E-Mail. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Jalit Sehuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit dem Zentrum für Onkologische Chirurgie an der Charité in Berlin. Er leitet das Gynäkologische Tumorzentrum und das Europäische Kompetenzzentrum Eierstockkrebs, ebenfalls an der Charité Berlin. Und er ist uns zugeschaltet aus unserem Studio in Berlin. Hallo, guten Tag, Herr Professor Sehuli.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind und unsere ganzen Fragen beantworten werden. Fangen wir doch mal an. Es gibt ja ganz unterschiedliche Probleme, die an den Eierstöcken einer Frau auftreten kann. Eins, was häufig genannt wird, ist die sogenannte Zyste. Was ist eigentlich eine Zyste und wie entsteht die?
Genau, das ist einer der Dinge, die am allermeisten auch bei mir in der Sprechstunde das Thema ist. Und Zyste bedeutet erstmal, dass es um einen Hohlraum handelt in einer vorstrukturierten anatomischen Region. Und diese Zysten gibt es ja an jedem Organ, ob es eine Nierenzyste gibt, ob es eine Speicheldrüsenzyste gibt, eine Brustzyste. Und so können auch Zysten an den Eierstöcken, die eigene Organe darstellen, vorkommen. Und die Mediziner unterscheiden grundsätzlich sogenannte funktionelle Zysten von nicht funktionellen Zysten. Funktionell bedeutet, im Rahmen der normalen Physiologie, des normalen Lebensrhythmus, kommen Eizellen in eine Entwicklungsstufe, die auch Zystenfunktion haben können und dann auch wieder verschwinden. Also unkomplizierte, physiologische, also normale Zysten, die durchaus Beschwerden machen können durch Druck, durch Spannungsreize, aber an sich keine Relevanz haben im Sinne von Bösartigkeit oder von Vorstufen. Und das ist jetzt die Kunst zu unterscheiden. Ist das eher etwas, wo ich abwarten kann oder ist es etwas, wo ich doch zu warten muss, kurzfristig und vielleicht sogar eine Operation oder eine medikamentöse Behandlung einleiten.
Weil, also das heißt, es gibt schon, manche Zysten können stören, vielleicht sogar die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder sogar richtig gefährlich werden, richtig krank machen?
Genau, also die Symptome kann einmal ein Begleitzeichen sein. Das heißt, da ist irgendein Problem und zusätzlich habe ich eine Zyste. Und das heißt nicht, dass die Zyste dann die Ursache zum Beispiel der Kinderlosigkeit ist. Aber es kann ein Begleitsymptom sein. Und das ist jetzt wirklich die Kunst. Ist das eben ursächlich oder ist das nur eine Begleitung? Und drittens, muss ich überhaupt unmittelbar eingreifen oder kann ich warten? Und da hilft uns einmal die Klinik, die Anamnese. Das wird ja heute immer wieder vergessen, dass trotz der tollen Biomarker, Techniken, die wir verfügbar haben, immer auch die Symptome entscheidend sind. Also, wie jung ist die Frau? Ist die Zyste neu? Gab es die schon mal beschrieben? Wie sieht denn die Zyste aus? Ist die glatt oder ist die eher uneben? Hat sie sogenannte Septen? Also ist die getrennt, die Zyste? Sieht man in der Zyste Gewebestrukturen? Das ist das, was man im Ultraschall sagt, echoreiche Strukturen. Oder ist die Abgrenzung zu der Blase, zum Eileiter oder zu Teilen des Eierstockes nachweisbar? Und wie ist die Dynamik? Ist die Zyste schon 20 Jahre da? Oder ich bin vor einem halben Jahr bei meiner Ärztin oder beim Arzt gewesen und da war noch gar nichts. Also wie ist die Dynamik und wie sind meine Beschwerden? Gehören diese Beschwerden, die ich habe, tatsächlich zu dieser Zyste? Und sehe ich um die Zyste zum Beispiel Wasser, Bauchwasser? Also man sucht nach direkten, verzeihen Sie, und indirekten Zeichen, um das einzuordnen. Und da bedarf es natürlich viele, viele Informationen und einen wunderbaren Dialog zwischen der Patientin und den Ärzten.
Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, ganz wichtig ist, so höre ich das hier raus, das intensive Gespräch, das ausführliche Gespräch des Arztes mit der Patientin und dann noch dazu hinzunehmen Ultraschallaufnahmen zum Beispiel oder sowas, um einzuordnen. Das können wir erstmal nochmal weiter einfach beobachten, kommen so mal in einem halben Jahr wieder oder in einem Jahr, das scheint jetzt kein Problem zu sein. Oder aber, oh, hier müssen wir wirklich eingreifen.
Absolut. Und was mir ganz wichtig ist, weil man geht ja immer schnell zur Technik, ne? Also man sagt ein CT. Also ich kann Ihnen sagen, die Computertomographie ist keine geeignete Maßnahme, um den Eierstock gut zu untersuchen. Viel besser ist tatsächlich der Ultraschall über die Scheide und vielleicht in Kombination mit dem Ultraschall über den Bauch und natürlich die gynäkologische Untersuchung, um die Beweglichkeit, um die Abgrenzbarkeit zu sehen. Also das ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz und nicht gleich immer in irgendeine Röhre rennen. Das ist, ich kenne das und dann fängt man wieder von vorne an.
Das klingt immer so schick, ne?
Ja, das klingt schick, aber es ist wirklich auch bewiesen, dass die Ultraschalluntersuchung im kleinen Becken, so nennt man das kleine Becken bis zum Knochen, den man von außen tasten kann, der CT-Untersuchung völlig überlegen ist.
Das heißt, die Technik muss passen. Wenn jetzt, also sagen Sie, was würden Sie denn sagen, wenn eine Zyste problematisch ist, dann wird sie also operativ entfernt, weil sie zum Beispiel unfruchtbar macht oder das verhindert, dass die Frau schwanger wird?
Genau, das sind ja zwei verschiedene Themen. Ne? Also einmal, was ist denn das Problem? Also sind das die Schmerzen? Ja. Ist das der unerfüllte Kinderwunsch oder ist es möglicherweise eine Bösartigkeit, die ich eben erkennen muss? Das sind also drei verschiedene Fragestellungen, die eine Zyste verursachen kann. Und da geht es natürlich jetzt erstmal darum, was ist tatsächlich jetzt im Vordergrund? Also beispielsweise der Eierstock wird ja von seinem Blutgefäß, und das weiß man natürlich nicht, nicht von der Gebärmutter versorgt, sondern kommt aus der Hauptschlagader. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben den Eierstock, wie die Faust, die wir jetzt in unserer linken Hand jetzt einfach mal machen. Und der Arm, das ist die Blutversorgung, die von ganz oben kommt, also eigentlich in Richtung Herzen. So, und jetzt überlegen Sie mal, jetzt haben Sie die Zyste, den Eierstock, die linke Hand und nehmen jetzt einen Luftballon und kippen den mit 30 oder 50 Milliliter Wasser rein.
Ja.
So, und jetzt kann es passieren, dass dieser Arm sich dreht und zwar durch die Torsion. Das heißt, die Frau tanzt Tango oder rennt schnell zum Bus. Und in dieser Drehung kann sich dieser Ballon, der mit Wasser gefüllt ist, plötzlich drehen. Und dieses Blutgefäß, unser linker Arm, der verdreht sich und die Blutzufuhr, die wird unterbrochen und es kann passieren, dass der Eierstock sogar abstirbt. Sogenannte Torsion. Das ist zum Beispiel so ein Notfall, wo man sofort eigentlich operieren muss. Und wir haben jetzt erst vor kurzem, vor wenigen Tagen, junges Mädchen operiert, 14 Jahre jung, die genau dieses Problem hat. Und da haben wir sie operiert, minimalinvasiv, das heißt durch diese Schlüssellochtechnik, und haben den Eierstock zurückgedreht. Und die Zyste eröffnet.
Ja, wie haben Sie das denn bemerkt? Wie kommt man denn auf, was sind die Symptome, dass ich denke, oh, jetzt muss ich schnell zum Arzt, das ist wirklich dringend, weil vielleicht liegt hier so eine Torsion, eine Verdrehung vor.
Das sind eben diese neu aufgetretenen Schmerzen, dieser Zug, der plötzlich anders ist, als der vorher war. Es können sogar sogenannte vagale Symptome auftreten, Übelkeit, Erbrechen, wie bei einer Gallenkolik beispielsweise. Das ist so ein Alarmzeichen, wo man wirklich schnell zur Ärztin und zum Arzt muss. Und der muss natürlich aber auch dran denken, weil das gar nicht immer so leicht zu erkennen ist. Und das ist eben die Torsion, die selten, aber immer wieder auftritt und ist einer der häufigsten, sag ich mal, Notfalleingriffen, die wir auch an der Charité in den Diensten von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen. Also das ist ein Thema. Geht es um das Thema Kinderwunsch, dann muss man natürlich schauen, was sind denn die Ursachen des Kinderwunschproblems. Das kann ja einmal an der Gebärmutter liegen, also an der Gebärmutterschleimhaut, dass etwas sich nicht einnistet. Es kann etwas sein mit der Verbindung zwischen Gebärmutter und Eileiter, zum Beispiel nach Eileiterentzündung. Und es kann ein Problem sein des Eierstockes per se, dass dort eben weniger Eizellen verfügbar sind. Und es kann natürlich auch am Partner liegen.
Ja.
Also das heißt, man soll nicht glauben, dass wenn ich eine Zyste habe, dass das eben unmittelbar die Ursache ist des Kinderwunschproblems oder dass die Ursache für ein kommendes Kinderwunschproblem ist. Weil die Zyste kann neben dem Eierstock sein. Die Zyste kann so sein, dass sie den Eierstock eben in seiner Funktion beeinträchtigt, oder die Zyste kann ein Begleitsymptom sein, dass der Eierstock sowieso schon ein Problem von Anfang an hatte.
Ah ja, okay.
Ja, also das ist wirklich, das klingt ja immer, und mich ärgert das auch, dass die Wissenschaft manchmal so unklar ist, aber je mehr man weiß, desto schwieriger darf ich das in einem Satz reduzieren und muss immer wieder betonen, dass es wirklich der Dialog ist und die Dynamik der Erkrankung. Also weg davon zu gehen, ich habe eine Zyste, und das machen viele Patienten, die schicken mir per E-Mail irgendein Ultraschallbild und sagen, Herr Professor, muss ich eine Operation machen? Also das kann man nicht so beurteilen. Und wie gesagt, wenn ich um die Bösartigkeit rede, dann muss ich nochmal bestimmte Biomarker mir angucken. Es kann Tumoren geben, die ganz bestimmte Blutwerte erhöhen lassen und die mir dann ein Gefühl geben, oh, das könnte eher Krebs sein.
Das ist dann wirklich Eierstockkrebs. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Frau gesprochen, bei der erst über Umwege festgestellt wurde, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt ist. Hören wir doch mal rein, was Katrin Hahn aus NRW, die war das, was sie über ihre Erkrankung erzählt.
Im Sommer 2015, da war ich 49 Jahre alt und ich hatte eine sehr schmerzhafte Regelblutung. Mein Pech war, dass mein Gynäkologe in Urlaub war. Den hatte ich vorher schon mehrmals aufgesucht, weil ich öfters halt einen Harndrang hatte, zur Verstopfung neigte und mein Bauchumfang sich verändert hatte. Und ich bin zur Vertretungsärztin gegangen, denn ich musste schon sehr starke Schmerzmittel nehmen, um diese Regelblutung überhaupt aushalten zu können. Ja, diese Gynäkologin hat dann den Verdacht auf Endometriose gestellt und mich direkt in eine Schmerzambulanz einer Endometriose-Klinik geschickt. Und da konnte ich dann auch quasi 3 Tage später direkt zur OP der Gebärmutter antreten. Ja, und dann konnte ich nach 3 Tagen wieder nach Hause, dachte, das Problem wäre beseitigt. Und dann bekam ich 5 Tage später einen Anruf aus dem Labor, dass ich einen sogenannten Borderline-Tumor hätte. Ich machte dann zwischenzeitlich auch einen OP-Termin und am Tag vor der OP, als ich dann ins Krankenhaus kam, sagte man mir, die Untersuchung läge vor und leider hätte ich keinen Borderline-Tumor, sondern mindestens ein Low-Grade-Ovarialkarzinom. Und das war dann erstmal ein Schreck, aber damit wusste ich dann auch, dass eine ganz große OP auf mich zukam. Es wurden die Eierstöcke entfernt, das Bauchfell und Bauchnetz. Also es wurde kein neuer Tumor gefunden, sondern einfach das Material untersucht. Und das, was man mir aber schon entnommen hatte, deutete eben auf ein High-Grade-Karzinom hin. Und dann habe ich eine leitliniengerechte Chemotherapie mit Carboplatin und Paclitaxel erhalten. Ja, heute geht es mir natürlich gut. Also ich würde jeder Patientin raten, eine Zweitmeinung in einem sogenannten Kompetenzzentrum für Eierstockkrebs einzuholen. Denn die leitliniengerechte Behandlung sichert unser Überleben. Ich würde auch noch die Empfehlung geben, auch Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe für Eierstockkrebs oder eben sich an den Verein für Eierstockkrebs Deutschland zu wenden. Je mehr Informationen eine Frau an die Hand bekommt, umso sicherer kann sie sich sein, dass sie optimal behandelt wird.
Das waren deutliche Empfehlungen von Katrin Hahn aus Nordrhein-Westfalen, die ihren Eierstockkrebs überstanden hat. Herr Sioli, Frau Hahn hat betont am Ende, dass sie eine leitliniengerechte Behandlung erhielt. Sie hat gesagt, in einem Kompetenzzentrum, und sie sagt, dem verdankt sie ihre Heilung. Was bedeutet das, leitliniengerecht, und erhalte ich das immer nur in einem wirklichen Kompetenzzentrum? Ist das so wichtig, mich da umzugucken, wo ich hingehe?
Ja, das ist leider, was die Frau Hahn erlebt hat, eine ganz typische Geschichte, die mich auch immer so ein bisschen traurig macht. Ja, weil der erste Schritt ist, bevor wir auf die Leitlinie gehen, ist, dass wenn ich ein Problem bei einer Patientin sehe, mir die Frage zu stellen, ist das typisch? Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Geschichte, die Frau Hahn erzählt hat, von Anfang an nicht passt zur Endometriose. Und
dass am Anfang nicht die richtige Diagnose gestellt wurde.
Man hat nicht an das gedacht. Das ist leider so. Das muss man einfach mal von außen jetzt einfach mal ganz unkritisch sagen. Und zwar nicht dran gedacht deswegen, weil wenn die Frau sagt, sie hat eine Zunahme des Bauchumfangs, sie hat Schmerzen, häufiger Harndrang, die Schmerzen nehmen zu. Und auch wenn sie eine Blutung in der Gebärmutter hat, ist das keine Erkrankung wahrscheinlich, die nur was mit der Gebärmutter zu tun hat. Und das Thema Endometriose ist klassischerweise ein Thema der jungen Frau, was nicht heißt, dass es auch durchaus eine Frau mit 40, 45, 50, 60 sein kann. Aber typischerweise ist das kein Thema der Endometriose. Und das ist ja auch ein Zentrum wahrscheinlich. Das heißt, was ganz wichtig ist, und deswegen, man darf nicht locker lassen. Und es ist auch wichtig, das einzuordnen. So wie wir vorhin über die Zyste gesprochen haben, die Dynamik der Erkrankung. Ja. Ja, und das ist auch so ein typisches Beispiel. Die Ärztin, die sie kennt, ist nicht da. Und dann kommt jemand Neues und fängt dann an, das bei Null anzufangen. Was ja manchmal auch hilft. Aber die Dynamik. Ja. Und deswegen, was mir ganz wichtig ist, und das hat auch jetzt nichts mit Eierstockkrebs per se zu tun, und ich bin da ganz glücklich, dass wir hier an der Charité das erste Eierstockkrebszentrum der Welt gegründet haben, 2007. Mhm. Weil mir war schon klar, man braucht ein ganz bestimmtes Team. Was mir aber ganz wichtig ist, dass wir nicht immer schnell, wenn wir eine Diagnose haben, die überraschend ist, sofort in die Aktion gehen. Man denkt ja, oh, das muss jetzt schnell repariert werden. Und da finde ich, und das hat die Frau Hahn auch gesagt, da ist es wichtig, sich nochmal eine zweite Meinung anzuhören. Ich sage jetzt mal, das Thema Borderline, das waren ja ganz viele Themen, die angerissen wurden. Borderline bedeutet eigentlich, dass es eher eine gutartige Erkrankung mit einem gewissen geringen Potenzial in einen Eierstockkrebs zu springen. Mhm. Ist aber eher
also noch
gutartig.
Nicht so richtig, genau, so auf dem Weg dahin, aber noch kein großes Problem.
Genau, also viele Frauen kommen zu mir mit dieser Diagnose über den Umweg des Kinderwunsches. Weil sie nicht schwanger werden und dann plötzlich gibt's eine Situation, wo am Eierstock was auffällt und dann sieht man diese Diagnose Borderline. Die gibt es immer wieder, ist selten, aber die gibt es. Alles, was selten ist, bedeutet, sie brauchen Profis. Das ist leider so.
Ne? Ja,
klar. Und ich kann Ihnen das verraten, dass in Deutschland sehr viele Kliniken operieren Frauen mit Eierstockkrebs, obwohl sie das nur 6 oder 10 Mal im Jahr machen. Und das ist nicht gut. Das heißt nicht, dass das super Ärztinnen und Ärzte sein können, aber mit 6 bis 10 Mal im Jahr können sie gar keine richtige Routine in ihren Prozessen trainieren.
Das sieht man ja in ganz, das ist ja inzwischen festgestellt worden für viele Krankheiten und Operationen. Je mehr Erfahrung der Arzt oder die Ärztin hat, umso besser sind die Resultate.
Ja.
Das heißt deswegen der Ratschlag, sich an ein Kompetenzzentrum zu wenden, weil dort eben eine Mindestmenge erfüllt wird im Jahr, oder?
Ja, also es geht gar nicht immer um die Zahl. Wissen Sie, also das haben wir versucht in unserer Arbeitsgruppe von der Deutschen Gesellschaft zu analysieren. Also Zahl ist schon mal ganz gut, aber ist kein Garant für Qualität. Aber das Entscheidende ist, dass sie an wissenschaftlichen Programmen teilnehmen, dass sie selbst auch überprüft werden, sogenannte Auditionen. Nicht nur wie beim TÜV, sondern wirklich, man schaut, was habt ihr denn letztes Jahr gemacht? Zeigt mir eure Operation, zeigt mir eure Krebstherapiekonzepte, zeigt mir, wie oft ihr die Leitlinie erfüllt habt, zeigt mir, wie oft ihr an Studien teilgenommen habt. Das heißt, da ist ein Qualitätsprozess und das ist nicht nur bei der Ernährung wichtig. Ja, denken Sie mal an den Imbiss, wo wir uns immer beschweren, warum das Fleisch nicht kontrolliert ist. Das ist natürlich genauso in der Medizin notwendig. Und das geht nur in ganz bestimmten Kreisen und das bedeutet ganz viel zusätzliche Arbeit, ganz viel Papierkram, aber auch ganz viel Fort- und Weiterbildung. Und deswegen ist das, was die Frau Hahn gesagt hat, die Selbsthilfe ist, sich selbst nochmal zu informieren oder zumindest auch die Ärzte zu provozieren. Kann ich nochmal eine Zweitmeinung mehr einholen? Mhm. Können Sie mir da Hilfe geben? Und das ist auch ein Zeichen der Haltung.
Ja, es muss ja auch, eigentlich sollte ein Arzt oder eine Ärztin das auch nicht persönlich nehmen und sich deswegen angegriffen fühlen, sondern wahrscheinlich machen das viele Ärzte und Ärztinnen selber, wenn bei ihnen was festgestellt wird, ne? Dass man sagt, ach, dann möchte ich, dass noch mal jemand anders nochmal drauf guckt. Augen gucken besser als zwei.
Genau, aber es müssen die richtigen Augen sein.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Thema heute ist Erkrankungen der Eierstöcke. Und jetzt wird Professor Sehuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit dem Zentrum für Onkologische Chirurgie an der Charité in Berlin, Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns Frau Tiergarten aus Bad Kreuznach. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Erstmal vielen Dank für diese Sendung. Ich bin ganz froh, dass das endlich mal auch im Radio kommt, diese Erkrankung. Ja, weil schön. Ich wusste gar nicht, dass es diese Erkrankung gibt. Und ich bin halt letztes Jahr auch durch einen Zufallsbefund, hatte ich dann auch Eierstockkrebs und wollte mich an der Stelle auch sehr bedanken bei der Stiftung Eierstockkrebs, die mich sehr gut unterstützt haben, weil meine Ärzte hier vor Ort nämlich tatsächlich leider auch wenig Hintergrundwissen dazu hatten.
Aber Sie haben jetzt alles hinter sich, die ganze Behandlung.
Also ich habe jetzt auch eine große Bauch-OP hinter mir und Chemotherapie und ich war dann in Essen auf Empfehlung der Stiftung Eierstockkrebs. Die hatten mir sogar einen Termin in Berlin gemacht. Das war dann allerdings, weil ich hier in Bad Kreuznach bin, sehr weit weg. Und aber eben bin dann auch in so ein Kompetenzzentrum und war eine schwere Zeit, aber ich lebe und habe jetzt eine ganz gute Prognose zum Glück.
Ja. Und jetzt können Sie ja immerhin mit Herrn Professor Sehuli aus Berlin sprechen. Haben Sie eine Frage?
Ja, ich habe mehrere Fragen tatsächlich. Also die allererste Frage, die ich hätte, wäre jetzt eine allgemeine, warum die Vorsorge für Eierstockkrebs eigentlich nicht bezahlt wird, beziehungsweise einem in den Frauenarztpraxen einem das überhaupt nicht erklärt wird, warum das eigentlich wichtig ist, weil ich dachte immer, ja, wenn das von der Krankenkasse nicht bezahlt wird, kann es nicht so wichtig sein. Das wäre die
Fangen
erste
wir damit mal
Frage.
An. Fangen wir mit der mal an. Früherkennung von Eierstockkrebs, das ist ein komplexes Thema. Herr Professor Sehuli.
Ja, absolut. Also erstmal ist immer wichtig zu unterscheiden zwischen Fürsorge und Früherkennung und Vorsorge. Das sind so drei Elemente, die leider auch anders einzustufen sind. Der Eierstockkrebs hat ganz verschiedene Geschichten, wie er zum Krebs wird. Es gibt eine, die ist genetisch belastet. Das sind Frauen, die in ihrer Familie Brust- oder Eierstockkrebsgeschichten aufweisen. Das ist das, was man so unter dem Namen BRCA-Mutation, also das, was Angela Jolie damals in die Presse brachte, also eine Vererbbarkeit einer Reparaturanfälligkeit der Krebszelle im Sinne von Brust- und oder Eierstockkrebs, was eben genetisch bei etwa 15-20% der Frauen vorliegt. Und zwar bei diesem sogenannten High-Grade, was die Frau Hahn vorhin angedeutet, das gibt es Eierstockkrebs, der eher schneller wächst und da gibt es einen Eierstockkrebs, der eher langsamer wächst. Und nur dieser schnell wachsende Eierstockkrebs hat eben diese genetische mögliche Beziehung. Bedeutet aber, dass die allermeisten Frauen kein eigentliches Risiko in sich tragen. Und das heißt, wie kann ich den dann vorsorgen? Und der Abstrich, den wir bei der Frauenarztpraxis anbieten mit dem Abstrich an der Gebärmutterhalsregion, der hat gar nichts zu tun mit Eierstockkrebs. Weil der Eierstock ein völlig losgelöstes Organ ist von der Gebärmutter. Anatomisch natürlich ganz nah, aber anatomisch gibt es gar keine Beziehung. Und die Zellen beim Eierstockkrebs können den Bauchumfang verursachen, aber trotzdem ist der Abstrich bei der Frauenärztin oder Frauenarzt völlig unauffällig. Und wir haben bisher in der Wissenschaft nicht gesehen, wann ein Eierstockkrebs zum Eierstockkrebs wird. Das heißt, diese Routineuntersuchungen beim Frauenarzt sind absolut wichtig. Aber den zu machen, um Eierstockkrebs vorzubeugen, das ist wissenschaftlich widerlegt. Was nicht bedeutet, dass wenn eine Frau Beschwerden hat, die länger als 2 oder 3 Wochen ist, dass eine Untersuchung auch mit Ultraschall und einer Erfahrung unbedingt sein muss. Das ist unstrittig. Aber die echte Vorsorgemaßnahme im Sinne von Eierstockkrebs ist bisher, und wir arbeiten ja in der Wissenschaft mit Hochtuchen dran, nicht Standard und kann auch nicht empfohlen werden.
Und deswegen, Frauenärzte und Ärztinnen verkürzen das manchmal und sagen, naja, das übernimmt die Krankenkasse nicht. Aber das ist auch aus gutem Grunde, weil die Wissenschaft eben bisher sagt, es bringt keinen Vorteil. Aber wie Sie sagten, wenn es einen Verdacht gibt, andere Symptome, absolut, Beschwerden, dann übernimmt das ja auch die Krankenkasse. Und dann kann das der Hausarzt oder die Frauenärztin auch machen.
Absolut. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man nicht eben immer diese reine Ökonomie diskutiert, sondern habe ich ein Problem, habe ich auch Angst, dann gehe ich natürlich der Sache nach. Punkt aus.
Genau, und das geht dann auch. Frau Tiergarten, Sie wollten was sagen.
Ja, genau. Also eben in meinem Fall war es halt so, ich hatte halt wirklich immer wieder Zysten, die dann auch geplatzt sind. Also wo ich dann wegen starken Bauchschmerzen dann auch immer mal wieder in der Klinik war. Aber da war es dann irgendwann so, dass die mir gesagt wurde, also da war ich noch so 40, ja, soll mich nicht so anstellen, hinlegen, das geht alles wieder von alleine weg. Und dann bin ich dem halt auch nicht mehr nachgegangen. Und hinterher hieß es ja, warum haben Sie denn nicht die Vorsorge mit dem Ultraschall gemacht? Ja,
ja.
Also das ist, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen schwierig auch für die Patientin. Mhm. Ja, also
das ist blöd gelaufen.
Also das ist wirklich
auch geknurrt eben. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben.
Richtig. Das ist wirklich nicht der Hunger, sondern das ist wirklich, ärgere ich mich. Weil nochmal, nur zum Erklären. Vorsorge bedeutet völlig beschwerdefrei. Sie gehen zum Darmkrebsvorsorge, ohne dass Sie Blutung haben. Wenn Sie Beschwerden haben, dann ist das nicht normale Vorsorge. Dann ist das Fürsorge und Nachsorge. Und dann hat das eine ganz andere Dimension. Und da kann man nicht sagen, haben sich die doch nicht so, weil es ist doch nicht normal, dass eine 40-jährige Frau immer wieder Zystenprobleme hat. Punkt aus. Und dann muss man eben genau dann in die zweite Meinung oder in ein anderes Zentrum. Punkt aus.
Darf ich noch was fragen?
Ja, wegen dieser, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch bis zu Nachrichten, sagen Sie.
Genau, ich habe noch eine Frage, einerseits wegen dieser großen Bauchnarbe, die ich habe, da kann mir irgendwie auch niemand sagen, wie lange die eigentlich wirklich Probleme macht. Am Anfang hieß es 6 Wochen, dann ein Vierteljahr, jetzt bin ich bei einem halben Jahr gewesen und nach einem Jahr ist aber immer noch nicht gut. Und welche Nachsorgeuntersuchung würden Sie denn empfehlen? Weil ehrlich gesagt, da bin ich auch so ein bisschen verloren, weil mir auch niemand so richtig sagt, wann und wie. Also dadurch, dass ich halt auch in Essen operiert wurde, da aber nicht wohne und auch nicht mehr so ohne weiteres immer hin kann. Was würden Sie empfehlen? Was soll ich nachsorgetechnisch machen?
Hier schiebe ich jetzt mal ein, das machen wir immer in unseren Sendungen. Unser Experte, unsere Expertin kann natürlich nie eine ganz genaue Diagnose stellen, weil er hat ja ihre Daten nicht vorliegen. Ja. Also mit der Narbe zum Beispiel, das könnte schwierig werden. Aber ich bin mir sicher, dass Herr Professor Scioli was zu der Nachsorge sagen kann.
Absolut, weil das müssen Sie wirklich ganz individuell beraten. Also allgemein, bei Frauen mit Krebserkrankungen empfiehlt man innerhalb der ersten 3 Jahre, 3-monatlich, dann halbjährlich und dann mindestens jährlich eine Nachsorge. Und zwar einmal, um die Krebserkrankung und die Therapiefolgen abzuklären und zu begleiten. Und natürlich eine Vorsorge im Sinne der wieder auftretenden Erkrankung abzuschirmen. Und drittens auch an die Nebenwirkung der Krebstherapie zu denken. Das sind also ganz verschiedene Dinge. Deswegen haben wir auch für Frauen mit Eierstockkrebs, bin ich ganz stolz, eine Langzeitüberlebensnachsorge etabliert, weil durch die Operation, durch die Chemotherapie Nachwirkung auf den Knochenstoffwechsel, Osteoporose oder auch auf diese kognitiven, auf die Gedächtnisstörung, auf die Taubheit reagieren kann, selbst 5 oder 10 Jahre nach der Erkrankung. Allgemein Anamnese, Ultraschall, gynäkologische Untersuchung, Abtasten der Lymphknoten. Und wichtig ist, Sie haben ein Recht, schon während der Behandlung ein Konzept für die Nachsorge zu haben. Und ansonsten werden wir Ihnen gerne über die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs die allgemeinen Empfehlungen auch zur Verfügung stellen.
Frau Tiergarten, das ist doch ein Angebot. Vielen Dank für Ihre Frage. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben, weil das ist ja auch wichtig für andere Frauen und hilft denen vielleicht dann auch ein bisschen vehementer aufzutreten, wenn sie in einer ähnlichen ungünstigen Situation sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass das weiter so geht. Dankeschön. Willkommen in der Sprechstunde mit dem Thema Von Entzündung bis Zyste, Erkrankungen der Eierstöcke. Mein Name ist Christina Satori und bei mir im Studio ist heute Professor Jalit Sihuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit dem Zentrum für Onkologische Chirurgie an der Charité Berlin. Er wird heute Ihre Fragen beantworten. Dazu rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können auch eine E-Mail schreiben mit Ihrer Frage. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn Sie gesund sind, dann spielen die Eierstöcke einer Frau eine ganz wesentliche Rolle dabei, schwanger zu werden. In ihnen reifen die Eier heran, die in der Regel einmal im Monat zur Befruchtung freigesetzt werden. Aber wenn eine Frau beschließt, auf keinen Fall Kinder bekommen zu wollen, dann kann sie genau dieses Freisetzen unterbinden. Sie kann sich sterilisieren lassen. Näheres dazu möchte ich jetzt mit Frau Professor Stefanie Wallwiener besprechen. Sie ist am Universitätsklinikum Heidelberg Oberärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Guten Tag, Frau Professor Wallwiener.
Ja, guten Tag, Frau Satori.
Hallo. Könnten Sie einmal kurz sagen, wie funktioniert denn so eine Sterilisation bei einer Frau? Was wird da gemacht?
Ja, eine Sterilisation ist eine definitive Methode der Verhütung. Das heißt, die Eileiter werden verschlossen, also die Verbindung zwischen Gebärmutter und den Eierstöcken. Das kann man sich vorstellen wie so kleine Schläuche, etwa fingerdick. Und da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, die zu verschließen. Die einfachste Variante, aber auch die am wenigsten sichere, ist der Verschluss mit Clips. Es gibt einen elektrochirurgischen Verschluss und es gibt auch Möglichkeiten, wo man einen Teil oder den ganzen Eileiter entfernt, was natürlich dann die definitive Entfernung des Eileiters ist. Mhm. Und das führt dazu, dass die Eizelle eben nicht mehr befruchtet oder zur Gebärmutter wandern kann oder befruchtet wird, sich nicht mehr einnisten kann und deswegen ist es eine sehr sichere Art der Verhütung.
Und das ist schon eine richtige Operation. Wie groß ist die Gefahr von irgendwelchen Nebenwirkungen oder Komplikationen?
Genau, die Eileiter, die sind natürlich im Bauchraum. Das heißt, sie können eine Sterilisation nur durchführen, da müssen sie erstmal da dran kommen. Und die gebräuchlichste Methode ist die Durchführung einer Bauchspiegelung. Das heißt, wenn jemand entscheidet, er möchte sich sterilisieren lassen, ist es ein ambulanter Eingriff in Vollnarkose. Es wird eine Bauchspiegelung, also eine minimalinvasive Operation durchgeführt und die Eileiter werden verschlossen. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel ist bei uns häufig die Nachfrage nach mehreren Kindern im Rahmen von Kaiserschnitten, dass man dann die Eileiter auch verschließt oder ein Stück entfernt. Und das ist dann aber eher seltener, der Verschluss über einen Bauchschnitt.
Mhm. Und wie Sie das beschreiben, hört sich das so an, das ist eine Methode der Sterilisation, diese Sterilisation, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Also wenn ich mich dafür einmal entschieden habe als Frau, wenn das gemacht wurde, dann werde ich auch nicht in ein paar Jahren sagen können, ach, ich würde aber doch gerne wieder Kinder kriegen.
Genau, das ist eine Entscheidung, die sollte man sich einfach gut vorher überlegen. Denn es gibt Möglichkeiten oder Ansätze in Kinderwunschabteilungen, diese Eileiter wieder zu verbinden, aber mit sehr unterschiedlichen Erfolgsmöglichkeiten. Hängt natürlich auch von der Art und der Technik ab, wie die Sterilisation durchgeführt wurde. Aber das Outcome ist da nicht immer erfolgsversprechend. Und das heißt, wenn man das, ja, es gibt ja Faktoren, die eher dafür sprechen, sich für eine andere Art der Verhütung entscheiden. Zum Beispiel, wenn man noch relativ jung ist, wenn man da noch 10 Jahre hat, dann kommt doch ein Partnerwechsel dazu und man wünscht sich doch wieder eine Schwangerschaft. Die ist dann tatsächlich nur über eine künstliche Befruchtung möglich. Das heißt, man sollte sich das vorher sehr gut überlegt haben, dass das eine definitive Art der Verhütung ist.
Sie erwähnten auch schon, dass viele Ihrer Patientinnen, die sich dafür entscheiden, dann auch schon mehrere Kinder haben und das dann im Rahmen zum Beispiel von, wenn der Kaiserschnitt gemacht wurde bei der letzten Entbindung, dass sie sich dann dafür entscheiden.
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Gründe dazu. Zum einen denken viele Frauen, wenn doch schon eh der Weg dahin offen ist, das heißt, wenn man einen Kaiserschnitt macht und man ist direkt an den Eileitern und es ist vielleicht das dritte, vierte Kind, die Familienplanung ist abgeschlossen, dann ist natürlich bei vielen Frauen der Wunsch groß, das gleichzeitig mitzumachen. Und der zweite ist dann natürlich auch einfach ein Kostenfaktor, denn außerhalb der Schwangerschaft, wenn Sie das als Verhütung wünschen, muss das in der Regel selbst bezahlt werden, es sei denn, es liegen wirklich zwingende medizinische Gründe vor. Und im Rahmen des Kaiserschnittes wird es aber mit von der Kasse bezahlt. Das ist natürlich dann auch eine Motivation von vielen Patienten, die man aber dann trotzdem gut besprechen muss.
Mhm. Letzte Frage. Wenn ich diese Sterilisation vornehmen lasse, beeinflusst das auch den Hormonhaushalt oder bleibt er so wie vorher?
In der Regel bleibt er so wie vorher und da ändert sich nichts. Es wird seltener, das ist eine ganz seltene Komplikationsmöglichkeit, dass die Blutdurchblutung zu den Eierstöcken gestört werden kann. Das ist aber in der Regel nur passagier und es ist wirklich sehr selten im Promillebereich. Das heißt, kann man sagen, da ändert sich gar nichts am Hormonhaushalt.
Auch Frauen können sich sterilisieren lassen. Allerdings kann dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden. Was das bedeutet und wie eine Sterilisation durchgeführt wird, darüber sprach ich mit Frau Professor Wallwiener vom Uniklinikum Heidelberg. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt stellen an unseren Experten, Professor Sehuli von der Charité Berlin. Und ich bin jetzt verbunden mit Frau Nolter aus Hessen.
Ja, guten Tag, Herr Nolter. Ja, ich komme hier aus Frankfurter Gegend und ich will dem Deutschlandfunk hiermit erstmal ein großes Lob aussprechen, denn ich bin sehr dankbar, dass diese Sendungssprechstunde regelmäßig bei Ihnen läuft und versuche Sie auch regelmäßig zu hören.
Schön.
Jetzt möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin eine besorgte Großmutter, bin 78 Jahre alt, habe 4 Kinder, 7 Enkel.
Toll.
Und dabei sind 4 Mädchen. Und meine Frage ist folgendes. Die eine meiner Enkelin, 22 Jahre, hat sehr starke Regelschmerzen monatlich, bleibt dann mitunter im Bett, studiert in Mainz, aber das ist ihr dann schon wohl sehr, sehr schmerzhaft. Die andere Enkelin ist 24 Jahre und hat mit 20 Jahren bereits eine Zyste am Eierstock wegoperiert bekommen. Die hat heute mitunter gar keine Regel. Ich muss allerdings dazu sagen, meine Tochter, die Tante von diesen beiden Enkelinnen, ist heute 46. Also meine Tochter hatte mit 20 Jahren leider einen Eierstockkrebs, der zunächst falsch operiert wurde, nämlich nur ein Eierstock entfernt. Und dann gab es bei Professor Dietl, der Name ist vielleicht in Berlin noch bekannt, der hatte ein Eierstocklabor vor 20 Jahren. Der hatte dann eine Gewebeuntersuchung, Spezialuntersuchung gemacht und danach kam dann eine große Nach-OP für meine Tochter damals, das ist 25 Jahre her, in der Uniklinik Frankfurt bei Professor Kaufmann. Total-OP und anschließend 4 ganz starke Chemos mit Cisplatin und so weiter.
Und Sie vermuten
meine
jetzt, dass
Frage,
es da...
Genau, sagen Sie. Meine Frage ist jetzt, könnten denn die Probleme meiner beiden Enkelinnen eventuell genetische Ursachen haben bezüglich der Tante? Meine Tochter allerdings, die damals den Krebs sehr jung hatte, hat einen Gentest in München machen lassen, bei dem in der Verwandtschaft angeblich keine genetischen Ursachen festgestellt wurden. Allerdings gab es mal eine Urgroßmutter, die im Krieg eine Unterleibskrebs hatte. Das hatte man damals ja vielleicht auch gar nicht als Eierstockkrebs so diagnostizieren können. Also meine besorgte Frage ist einfach, sollte ich eventuell meine beiden Enkelinnen, in Berlin mal im Tumorzentrum vorstellen?
Das ist gut, dann gucken wir nochmal genauer darauf, wie man überhaupt feststellt, ob es ein genetisch erhöhtes Risiko gibt oder nicht. Das hatten wir vorhin mal gestreift. Herr Professor Sehuli.
Ja, also erstmal vielen Dank für diese Fragen. Ja. Weil nur wenn man fragt, kriegt man auch gute Antworten und vor allem weiß man auch, was man alles nicht weiß. Also es ist so, dass beim Eierstockkrebs, ich das angedeutet habe, dass etwa 20% der Betroffenen eine genetische Veranlagung haben können. Und wir deswegen seit einigen wenigen Jahren jeder Frau mit Eierstockkrebs eine sogenannte Panel-Diagnostik empfehlen. Panel-Diagnostik bedeutet, dass man nach den klassischen Genvariationen Veränderungen in den BRCA1 und 2 Gen, aber auch in anderen Erbinformationsproteinen nachschaut, ob da eine genetische Veranlagung sein kann. Und dann gibt es ein Resultat, was heißen kann, nein. Dann kann es heißen, ja. Und dann kann es heißen, man hat was gefunden, man weiß aber nicht, ob das wirklich mit dem Risiko von 20, 30 bis 70 oder 75% im Rahmen eines Lebens an Eierstock- oder Brustkrebs zu erkranken, die sogenannten unklassifizierbaren Varianten, weil man noch nicht weiß, jetzt, vielleicht in 3 Jahren und in 5 Jahren. Was ich damit sage ist, jede Frau mit Eierstockkrebs sollte sich erstmal eine genetische Beratung zukommen lassen. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, diese Geschichten, die Sie angedeutet haben mit den Schmerzen der Gebärmutter, Schmerzen mit den Eierstöcken, das würde ich jetzt mal sagen, ist unwahrscheinlich, dass das jetzt alles mit dem Eierstockkrebsrisiko irgendwie zusammenhängt. Ja? Das heißt, man muss jedes Konzept einzeln erstmal ernst nehmen und nachgehen, ist das jetzt eine funktionelle Zyste, ist das eher die Endometriose, das heißt versprengte Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter, außerhalb der Schleimhaut, in den Muskeln zum Beispiel, die sogenannte Adenomyosis, oder sind das eben funktionelle, die eben wieder weggehen oder eben was mit dem Hormonstoffwechsel hat. Also ich würde es versuchen zu ordnen. Und der erste, der Schlüssel ist eigentlich immer die Betroffene. Das heißt, am besten ist, man schaut nach, was in München genau untersucht worden ist. Ist nur das BRCA1 und 2 Gen untersucht worden, sondern sind alle anderen auch 9 Genvarianten untersucht worden. Also da wäre meine Bitte, die Tochter soll nochmal zurückgehen und gucken, ob es wirklich alles, was heute 2022, 2023 der Stand des Wissens ist, auch schon damals untersucht, oder sollte man das nochmal nachuntersuchen? Das wäre meine Bitte.
Weil sich einfach vieles getan hat.
Ja,
weil man vielleicht vor 20 Jahren gar nicht so viele Gene kannte, wie man heute kennt.
Absolut. Das sehe ich immer wieder, dass Frauen kommen vor 10 Jahren und sie sagen, da ist nichts und wir testen es nach und es ist doch was.
Frau Nolter, also müssten Sie an Ihre Tochter nochmal herantreten und ansonsten dann mal gucken, wenn das weiterhin so bleibt, dass es kein Risiko ist, dann vielleicht, dass Ihre Enkelin dann nochmal bei der Frauenärztin vorsprechen und dann abgeklärt wird, was
Frauenärztin, aber weil beide Dinge eben so, beide Mädchen so auffallend, also für mich, ich selber, wie gesagt, hatte nie dergleichen als Mutter, als Oma, sag ich mal.
Ja, es ist okay. Vielen Dank für Ihre Frage. Wir drücken die Daumen. Genau. Ja, und schön, dass Sie als Großmutter so aktiv sind.
Absolut.
Ja, möchte ich mal sagen.
Sorgen macht man sich, ne?
Ja, toll.
Okay.
Alles Gute für Sie und Ihre Familie.
Vielen Dank, ja?
Auf Wiederhören. Wir haben auch viele, viele Mails bekommen. Ich kann nicht alle hier vortragen. Ich habe ein paar zusammengefasst. Und zwar gab es verschiedenste, die im Endeffekt darauf hinauslaufen, auf die Frage, wenn mir ein Eierstock oder 2 Eierstöcke entfernt werden oder entfernt werden sollen, hat das einen Einfluss auf meinen Hormonhaushalt?
Ja, das hängt also immer davon ab, wie viel Hormonaktivität ist denn in dem Eierstock drin. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn der Eierstock wenig Funktion hat, dann ist natürlich jede Gewebeprobe ein Problem für den Resteierstock. Also wie viele Reserven habe ich denn? Das kann man ja vorher schon mal untersuchen. Und da gibt es auch im Sinne des Kinderwunsches bestimmte Hormone, das sogenannte Anti-Müller-Hormon zum Beispiel und natürlich die normalen Östrogene und Progesterone, die man sich erstmal im Blut angucken kann und sagen, wie sind denn die Konzentrationen? Und grundsätzlich ist meine Meinung, das ist wie beim Zahnarzt, muss denn der Eierstock wirklich raus? Muss das sein? Und muss ich denn den ganzen entfernen? Also das ist wirklich meine erste Frage. Als Frauenarzt kann ich nicht organerhaltend operieren, ohne die Frau zu gefährden. Und dann kann man sagen, bei jeder Eierstock, also man kann natürlich mit einem Eierstock trotzdem viele Kinder gebären. Vorausgesetzt, dass eben der Eierstock gut funktioniert.
Jetzt waren zwei, drei, also ich hatte ja mehrere zusammengefasst und zwei, drei, da waren das Frauen, die sagen, ich habe die Menopause hinter mir. Soll ich denn, würde es denn jetzt einen Unterschied machen? Ich hätte, also eine zum Beispiel sagt, also gut, ein Eierstock wurde mir schon entfernt, ich bin nach der Menopause, der andere sollte eigentlich auch raus, aber wie ist das mit der Hormonproduktion? Spielt es da doch eine Rolle oder kann man sagen, nach der Menopause werden da sowieso nicht mehr so viele wichtige Hormone produziert?
Das sind zwei Themen. Also einmal die Hauptfunktion, der Eierstockfunktion im Sinne der Hormone ist natürlich bis zur Menopause. Auf der anderen Seite bin ich nicht ein Fan davon zu sagen, die brauche ich ja nicht mehr, also kann ich die ja mal entfernen lassen, weil jeder Eingriff, egal wie minimalinvasiv er durchgeführt hat, hat Risiken. Und ich bin Eierstockkrebs-Spezialist, aber das heißt nicht, dass alle Frauen Eierstockkrebs kriegen müssen. Und deswegen möchte ich nicht so damit in Dialog gehen, zu sagen, ich brauche die nicht, also können die einfach mal raus. Sondern ich möchte wirklich kritisch die Frage stellen, warum soll der andere Eierstock raus? Grundsätzlich muss die Angst nicht berücksichtigt sein, dass da die Hormone dann plötzlich verrückt spielen, wenn ich mit 53, 54 oder 55 den anderen Eierstock entferne. Mhm. Ja, bei mir geht es aber eher um den Eingriff.
Alles klar.
Und ein Organ hat ja auch mehr Funktion als nur die Hormonfunktion. Ne? Und wir haben ja viele Organstrukturen, wo wir glauben, die brauchen wir nicht, aber wir entfernen ja auch nicht jeden Blinddarm und auch nicht jede Gallenblase, nur weil sie irgendwo da ist. Ne?
Naja, naja. Gut, dann haben wir die auch. Dann gehen wir zu unserer nächsten Hörerin. Genau. Hallo, Sie haben angerufen?
Ja, hallo.
Hallo, guten genau. Tag. Ihre Frage.
Genau, ich habe eine Anamnese. Ich bin jetzt Mitte 30 und habe mit 18 das typische Bild einer Zystentorsion gehabt, mit Erstverdacht auf Blinddarm. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das eben eine gedrehte Zyste ist, bin dann notfallmäßig auch offen operiert worden, also mit einem Bauchschnitt. Da ist dann in der Gewebeuntersuchung festgestellt worden, dass das eine Dermoidzyste ist. Und die ist dann an beiden Eierstöcken was zu finden, ist das entfernt worden. Und man hatte mir damals auch gesagt, naja, wenn man das so entfernt, dann ist da in aller Regel dann anschließend Ruhe. Aber bei mir war es so, dass ich dann mit 26 und mit 30 Jahren nochmal operiert werden musste, jeweils weil Zysten wiedergekommen sind, auch Dermoidzysten. Und die sind also dann in den zweiten Operationen minimalinvasiv entfernt worden. Und jetzt ist es aber so, dass in meiner Situation wir einen Kinderwunsch haben und der bisher unerfüllt geblieben ist. Und meine Frage ist eigentlich, ob es da einen möglichen Zusammenhang gibt zwischen den Dermoidzysten, dass die wiedergekommen sind, dass ich operiert worden bin und welche Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch mit laborchemischen Untersuchungen da hat der Herr Sahuli ja auch gerade angesprochen, was die Hormonachse angeht, ob man da irgendwie Antimüllerhormone oder sowas nochmal abnimmt. Und genau, es ist auch so, dass ich seit 4 Monaten etwa einen ganz unregelmäßigen Zyklus habe, hatte vorher immer so zwischen 25 und 27 Tage und seit 4 Monaten schwankt das massiv zwischen 18 und 34 Tagen, ganz ungewöhnlich für mich. Und es gab 2 Ultraschalluntersuchungen, auch vaginal, einmal im August in der ganz normalen Vorsorgeuntersuchung und auch im November, als ich dann diese 34 Tage langen Zyklus hatte. Da sind aber keine Zysten gesehen worden zumindest.
Ja. Gehen wir mal an Professor Sehuli, genau.
Ja, also es ist ganz wichtig, dass jede Operation am Eierstock letztendlich eine Narbe und auch Gewebe verloren geht. Ja. Das heißt, wenn ich einen Eierstock habe, der schon einige Narben in sich trägt, weil die Narbe, die ist ja nicht in der Lage, Hormone zu produzieren. Das ist wie wenn man jetzt sich einen Muskel überlegt und dort immer wieder reinschneidet. Und das bedeutet, dass jeder operative Eingriff wirklich kritisch diskutiert werden muss und ich auf jeden Fall empfehlen würde, dass Sie die Hormonachse nochmal nachuntersuchen, um zu schauen, wie denn grundsätzlich noch die Reserven da sind. Und dann immer zu unterscheiden, habe ich jetzt eine Zyste oder habe ich das Dermoid? Das Dermoid ist ja ein Gewebe, ein gutartiger Tumor, letztendlich embryologisch, also man sagt sogar, das ist wie so ein kleiner Zwilling in einem Eierstock, der aber in sich nicht bösartig ist und auch nicht das Potenzial hat, bösartig zu werden, aber eben dadurch, dass das eben Dermoid, also falscher Zwillinggewebeansatz darstellt, nicht für die Eizellenproduktion zur Verfügung steht. Und deswegen kann das durchaus eine negative Beeinträchtigung sein, dass wenn ich immer wieder die Zysten habe, dass dann die Reserven, die sowieso schon reduziert oder vermindert sind, noch weiter vermindere. Also bitte die Hormonachse untersuchen und natürlich auch an die anderen Themen, wie ich vorhin erzählt habe, Partner, Gebärmutter und so weiter abstimmen.
Gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, toi toi toi, dass da etwas herauskommt, was Ihnen dann helfen kann, dann Ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Ich drücke Ihnen die Daumen und vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Auf Wiederhören.
Danke.
Frau Dreilich aus Bonn ist in der Leitung.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Frage.
Folgende Frage. Ich habe am linken Eierstock schon länger, über 2 Jahre, eine unauffällige Zyste, die regelmäßig kontrolliert wird. Und jetzt hat sich im letzten Jahr am rechten Eierstock auch eine Zyste gebildet mit etwas unklarer Struktur. Die hat meine Frauenärztin jetzt über eine Klinik noch prüfen lassen.
Frau Dreilich, ja? Die Verbindung ist nicht so gut. Wenn Sie sehr kurz sagen könnten, was Ihr Problem ist, weil ich nicht weiß, ob Sie abbrechen werden.
Genau, also es ist die Frage, an dem anderen Eierstock ist das Gewebe etwas auffällig. In der Klinik wurde gesagt, dass es jetzt nicht aussieht wie Krebsgewebe. Haben sich auch noch andere kleine Zysten gebildet. Und es wurde mir gesagt, dass man eventuell ein MRT vom Unterbauch machen sollte. Und wenn ich ein großes Sicherheitsbedürfnis hätte, dann würde der Eierstock entfernt werden. Da ist meine Frage, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie ich vorgehen soll.
Wenn ich das so höre, sage ich, Sie brauchen noch eine Drittmeinung. Und bei jemand, der sich damit auskennt, weil Sicherheit wollen wir ja alle haben im Leben. Und ich glaube, dass Sie da als Patientin jetzt in dem Moment überfordert sind, das selbst zu entscheiden. Deswegen wäre meine Bitte, nochmal jemand, und da gibt es ja auch in Bonn viele gute Ärztinnen und Ärzte, nochmal eine dritte Meinung und sich wirklich ganz, ganz in Ruhe überlegen. Und also für mich jetzt, ich sage es jetzt einfach mal von außen, und Frau Dottori hat das ja gesagt, ich mache jetzt keine Sprechstunde im Sinne der individuellen Beratung, aber von nichts machen bis Sicherheit Eierstock entfernen, das ist mir zu vage. Da sehe ich einen erneuten Gespräch und Diagnostikbedarf.
Ja. Frau Dreilich, dann suchen Sie sich eine gute Drittmeinung, einen guten nochmal dritten Arzt oder Ärztin.
Und sagen, dass Professor Sihuli das so gesagt
genau,
hat.
Genau, sagen Sie, dass Sie ganz gründlich untersucht werden sollen. Und dann können Sie vielleicht diese Entscheidung besser treffen. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute. Dankeschön. Wir haben auch Fragen bekommen zum Thema polyzystisches Ovarialsyndrom. Könnten Sie zum Abschluss nochmal unserer Sendung kurz erklären, was das ist?
Ja, auch das ist ein Thema, was sehr häufig mit Kinderwunsch zusammenhängt, weil der Eierstock auffällt mit ganz vielen kleinen Zysten. Poly ist ja Latein und heißt 4. Also es fällt auf, dass viele kleine Zysten im Eierstock auffallen, die nicht aussehen wie bösartige Zellen, sondern eben nicht Blumenkohlstrukturen im Ultraschall zeigen, sondern eben klassisch ein Hohlraum, wo ganz viele kleine Hohlräume in Nachbarschaft sind. Und diese Frauen haben manchmal auch veränderte Stoffwechselveränderungen, zum Beispiel, dass sie erhöhte Testosteronwerte haben oder auch eine auffällige Verbindung haben zum Zucker. Also kein Diabetes unbedingt haben müssen, aber wenn sie Zucker nehmen, den Stoffwechsel schon so haben, als ob man einen Diabetes haben könnte oder kriegen könnte. Also eine pathologische Glukosetoleranz. Mhm. Und diese Frauen brauchen häufiger beim Kinderwunsch dann zusätzliche Medikamente, um diese Ungleichgewicht im Stoffwechsel auszugleichen. Das so als grobes Thema. Also kein Thema, was eigentlich eher zur Operation führt, sondern eher zum Thema Medikamente und zusätzliche Antihormone.
Kann also behandelt werden. Von Entzündung bis Zyste, Erkrankungen der Eierstöcke. Das war heute unser Thema. Vielen Dank an Sie, Professor Sehuli. Sie haben das sehr schön erklärt und beantwortet. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und auch Ihre Anregungen und Geschichten. In unserer nächsten Sprechstunde am kommenden Dienstag geht es dann um die Raucherentwöhnung. Schluss mit dem Rauchen. Wie geht das? Nach den Nachrichten startet die Sendung Umwelt und Verbraucher, darin unter anderem auch der aktuelle Verbrauchertipp. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.